Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit. Das Philosophie-Magazin.
Und dazu begrüßen Sie heute zum zweiten Mal
Armin Avanesyan
und Simone Miller. Und auch diese Ausgabe von Sein und Streit entsteht im Roten Salon der Berliner Volksbühne, denn heute folgt Nummer 2 unserer dreiteiligen Reihe Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Drei Werte, drei Gespräche mit einem der hochkarätigsten Philosophen unserer Zeit, mit Peter Sloterdijk. Herzlich willkommen, Herr Sloterdijk.
Vielen Dank.
Herr Sloterdijk, wir haben uns ja zur Aufgabe gemacht, pro Abend einen Wert zu diskutieren, seine Geschichte uns vor Augen zu führen und ihn auch für die Gegenwart neu zu vermessen. Und heute ist, wie gesagt, Gleichheit an der Reihe. In unserem ersten Gespräch ging es um die Freiheit. Und da wurde ja schon deutlich, dass man Freiheit und Gleichheit entweder in einem Spannungsverhältnis oder in einem Ergänzungsverhältnis sehen kann. Unsere Arbeitshypothese hier in dieser Reihe ist, dass die beiden überhaupt nur miteinander zu verwirklichen sind. Dominant ist dagegen, im Kontrast dazu, schon seit längerem, und zwar quer durch die politischen Lager, die Ansicht, dass es sich bei Freiheit und Gleichheit um einen Antagonismus handelt, dass man so immer vorbeugen muss, dass nicht eines dieser beiden Ideale zu stark oder zu extremistisch verwirklicht wird. Der Kommunismus wird dann zum Beispiel verstanden als ein übertriebener Gleichmachungsversuch auf Kosten der Freiheit Einzelner. Der Liberalismus oder Neoliberalismus ginge dann auf Kosten sozusagen der Schwächeren oder Einzelner. Uns scheint, dass auch Sie, Herr Sloterdijk, in der Vergangenheit ganz dezidiert sich auf eine Seite geschlagen haben, nämlich auf die Seite der Freiheit. Ist dem so? Und ist die Gleichheit ein weniger wichtiger Wert? Ich gebe Ihnen nur ein Zitat von Ihnen aus der Schrift Die Verachtung der Massen. Ich erinnere daran, wo Sie wirklich von einem Kampf zwischen den Partisanen der Freiheitsidee und denen der Gleichheitsidee als das umfassendste Konfliktgeschehen des 20. Jahrhunderts sprechen und eben, so unser Eindruck, sich ganz stark auf die Pro-Freiheit-Seite schlagen.
Die Intuition, von der ich mich am meisten belehren lasse, ist die, dass ich so etwas wie Freiheit in mir vorfinde. Gleichheit ist demgegenüber intuitiv nicht so ohne weiteres erreichbar. Denn meine ersten Erfahrungen im Leben waren durch Größenunterschiede definiert. Ich war, anders als Rousseau und als die Französische Revolution statuiert, ich war geboren, aber nicht frei und gleich. Das ist jetzt wahrscheinlich ein Teil einer allgemeinen Autobiografie und nicht meine persönliche. Ich begann sehr klein und sehr abhängig. Es war schon ein riesiger Emanzipationsschritt, nicht mehr durch eine Nabelschnur versorgt zu werden, sondern durch ein spendendes Objekt, psychoanalytisch gesprochen, das umgangssprachlich Mutter genannt wird. Gegenüber Müttern gibt es keine Freiheit, zunächst. Und der Größenunterschied als solcher ist die erste Tatsache des menschlichen Lebens. Man unterscheidet ja auch, mir scheint in den meisten Sprachen, zwischen Erwachsenen und Kindern mit den Metaphern die Kleinen und die Großen, die Großen und die Kleinen.
Man könnte also sagen, man muss erst gleich werden. Lassen Sie uns aber zu Beginn noch mal ganz kurz, weil wir wollen ja immer am Anfang der Diskussion noch mal ganz kurz das französische Erbe so ein wenig vermessen. Und ich fasse jetzt also noch mal ganz kurz zusammen, dieses bekannte Bild, das wir alle kennen, ist, dass die Liberalen auf der einen Seite, die plädieren für einen Vorrang der Freiheit, deshalb wollen sie einen schwachen Staat, einen, der möglichst wenig zwingt, möglichst wenig bevormundet. Auf der anderen Seite gibt es die Linken, die plädieren für einen Vorrang der Gleichheit und wollen deshalb einen starken Staat, einen, der umverteilen kann, einen, der Gerechtigkeit herstellen kann. Und interessant ist jetzt aber zu sehen, dass, wenn man sich nochmal das Erbe der Französischen Revolution genauer ansieht, kann man feststellen, dass die Revolutionäre, die sahen erstmal überhaupt keinen Widerspruch zwischen Gleichheit und Freiheit. Denn Gleichheit meint in den Gründungsdokumenten der Französischen Revolution erst einmal gleiche Mitbestimmung. Also Gleichheit im Sinne von Teilhaberechten. Und gleiche Teilhaberechten, die sollten eben jeder Person zukommen, die betroffen ist von den Gesetzen, die sich die Gesellschaft selbst gibt. Stellt sich also die Frage, haben wir es dann nicht tatsächlich, wenn es um die Gleichheit geht, vor allem mit einem radikal demokratischen Erbe zu tun?
Zunächst nicht, sondern man hat es mit einem anti-aristokratischen Affekt zu tun, der vor jeder Verfassung vorausgesetzt werden muss, damit die Gleichheitsformulierungen in den Verfassungen selber explizit werden können. Am 19. Juni 1790 hat die Assemblée Nationale ein Gesetz oder ein Dekret über die Abschaffung des Adels verkündet. Und zwar lautet er so: Der erbliche Adel ist für immer abgeschafft. Folglich dürfen die Titel Prinz, Herzog, Graf, Marquis, Vicomte, Baron, Ritter, Messier, Junker, Edle und alle anderen ähnlichen Titel von niemand, wem es auch sei, angenommen, noch an jemanden verliehen werden. Und es kommt hinzu, dass niemand mehr eine Livree tragen darf. Das heißt, niemand mehr darf dazu gezwungen werden, in seine Berufskleidung seine dienende Position gegenüber einem Adligen zum Auszug zu bringen. Es gab dann ein Livree-Verbot, ein Titelverbot, eine Errungenschaft, die außerordentlich war, denn infolge der Revolution erwarben alle erwachsenen Männer und alle erwachsenen Frauen das Recht, mit den früheren Herrentiteln Monsieur und Madame angesprochen zu werden. Das gehört übrigens auch noch zum Charme jeder Frankreich-Reise bis auf den heutigen Tag, dass man spürt, wie französische Sprecher bei der Verwendung dieser Worte tatsächlich jedes Mal ein ganz fernes Echo der französischen Revolution zum Klingen bringen. Selbst wenn dich der Postbeamte Monsieur nennt, ja, klingt eine Erinnerung daran mit, dass bis zur französischen Revolution die Anrede Monsieur strikt reserviert war für den Bruder des Königs, in der Regel den Herzog von Orléans. Bei Ludwig XIV. War es der Herzog von Orléans, auch bei dem 16. Also der Titel Monsieur drückt aus, dass das ganze Volk in den Adelsstand versetzt worden ist, beziehungsweise dass diese Höflichkeitsregel ein Erbe der Revolution ist.
Man könnte also sagen, es gab sozusagen eine Angleichung nach oben, aber dann waren alle gleich vor dem Gesetz.
Eben, wenn man erst diese ererbten Differenzen nivelliert. Und hierbei hat nebenher gesagt, der französische Adel selber, der erste und der zweite Stand, der erste Stand ist der Klerus, der zweite die Aristokratie, in dieser sensationellen Sitzung vom 4. August 1789 haben in einer stürmischen Nachtsitzung der Gruppe, aus der dann die Assemblée national hervorgeht, die Vertreter des ersten und des zweiten Standes für die Abschaffung ihrer eigenen Privilegien gestimmt. Das passt zu den Beobachtungen über den enthusiastischen Charakter und diese gewaltige, mobilisierende Kraft der revolutionären Begeisterung in den ersten Revolutionsjahren. Die griff auch auf Teile der Aristokratie über.
Man könnte jetzt also auch sagen, aufgreifend das, was Sie gerade geschildert haben, die französische Revolution hat auf jeden Fall mindestens einen Paradigmenwechsel in Sachen Gleichheit hervorgebracht. Sie hat nämlich nicht nur den Gott und den König zu Fall gebracht, sondern in einer gewissen Weise auch die Natur. Denn sie hat Tradition und Abstammung letztendlich delegitimiert. Also nach der Revolution konnten sozusagen Tradition und Abstammung keinen Machtüberschuss mehr legitimieren. Die einzigen Unterschiede, natürlichen Unterschiede zwischen den Männern, die dann noch gelten sollten, waren Talent und Tugend. Und Sie, Herr Sloterdijk, Sie sprechen in diesem Zusammenhang gerne von der bürgerlichen Talentreligion oder auch von Naturaristokratie. Und man hört da so eine gewisse Ironie durch. Vielleicht sogar einen ernsthaften Zweifel. Warum denn?
Es gibt mehrere Gründe zum Zweifeln an der rein proklamatorischen Feststellung von Gleichheit. Es gab einmal einen geistreichen Essayisten, der gesagt hat, die Schönheit ist die einzige Ungerechtigkeit, der ich bleibenden Erfolg wünsche. Das gilt auch in gewisser Weise für das musikalische Talent. Wenn nicht einige Leute musikalisch begabter wären als andere, müssten wir immer nur unseren eigenen ungeschickten Gesangsversuchen zuhören, was auf die Dauer in die Depression führt. Also es gibt eine gewisse Erbdifferenz, die sich ja auch in den Haarfarben, in den Nasenformen und in allen möglichen physiologischen Merkmalen bis hin eben zu dieser eigenartigen Laune der Pigmente erstreckt. Man sollte hier auf der phänomenologischen Ebene die Fähigkeit der Unterscheidung nicht inkriminieren. Inkriminierbar ist insbesondere seit der Französischen Revolution, aber in der Sache eigentlich schon seit der antiken Philosophie, insbesondere im Stoizismus, zu inkriminieren ist die Tendenz, aus bestehenden Machtdifferenzen, aus bestehenden Talentdifferenzen, aus bestehenden Differenzen des Charismas rechtliche Diskriminierungen abzuleiten. Deswegen steht ja auch mit Nachdruck in der ersten Erklärung der Menschenrechte und der Rechte des Citoyens in einer sozusagen pathetischen Nüchternheit, dass die Menschen frei und gleich vor dem Gesetz sind. Ja, also das ist eine ganz wichtige Form, die Freiheit vor dem Gesetz.
Ja. Dieser Anspruch der Französischen Revolution, da stimme ich Ihnen zu, war sicher so, in diese Natur, scheinbar naturgegebenen Ungerechtigkeiten auszumerzen oder zu nivellieren. Aber aus historischer Sicht ist es doch so, dass wir sehen, dass zumindest der Radius oder der Einzugsbereich dieser Teilhaberechte viel zu eng oder viel zu klein gezogen wurde. Letztlich waren es nur bestimmte Menschengruppen, für die das gegolten hat, also Männer. Nicht für Frauen, nicht für Menschen, nicht westlicher Gesellschaften. Muss man nicht mit Ihrem Freund und Kollegen Bruno Latour gesprochen sagen, dass wir eine radikale Erweiterung dieses Menschenparks oder Maschinenparks bedürfen? Braucht es nicht auch im Parlament der Dinge, der Tiere, der Computer, der Algorithmen als quasi gleichwertige Akteure, nicht nur der Menschen oder der westlichen, männlichen Menschen?
Als man diese Gleichheitserklärung ausgesprochen hat, wurden Formulierungen in einem ungeheuer pathetischen Indikativ hingesetzt. Ja? Alle Menschen sind gleich und frei. Im deutschen Grundgesetz heißt es immer noch stilistisch anknüpfend an diesen ersten Erklärungen, die Würde des Menschen ist unantastbar. Später heißt es, die Wohnung des Bürgers ist unverletzbar. Unverletzbarkeit bzw. Immunität, das betrifft die Sicherheit der Person. Und die ist bereits in der Französischen Revolution da. Also nicht die Heiligkeit der Person, die man heute gerne vom Christentum her rekonstruieren möchte, sondern das Pathos der Französischen Revolution zielt auf la sûreté de la personne. Und die Person wird in der Französischen Revolution, wie auch schon vorher bei John Locke, gedacht als die Einheit von dem menschlichen Körper mit dem, was er besitzt. Also der Mensch ist nicht ein nackter Mensch, wie unser Freund Latour einmal sehr spöttisch bemerkt hat, um die Tradition der philosophischen Anthropologie, vor allem deutschen Stils, zu karikieren. Sondern der Mensch ist immer der bemittelte Mensch. Selbst der Mittellose ist in irgendeiner Weise noch bemittelt. Man müsste immer den Menschen mit seinen Mitteln zusammendenken. Mit seiner Ausstattung. Wenn es nur ein abgewetztes Hemd ist und ein billiger Kugelschreiber. Aber er muss immer etwas am Leibe haben. Am besten heute eine Kreditkarte, um die Einheit von Menschsein und Kaufkraftbesitz,
Smartphone vielleicht auch,
zu demonstrieren. Aber die eigentliche Tragödie der Französischen Revolution beginnt damit, dass sich im Begriff des dritten Standes eine abgründige Differenz auftut. Der dritte Stand, rein numerisch betrachtet, war in der Diktion der Revolutionsrhetoren alles, was zum Volk gehört, ohne Klerus zu sein, erster Stand, und ohne Aristokratie zu sein, zweiter Stand. Dem Klerus gehörten zu der damaligen Zeit ungefähr 140.000 Menschen an, im Sommer 1789, nicht ganz 400.000 Aristokraten. Das Volk selbst umfasste damals 24 Millionen Personen. Also der Ausdruck dritte Stand war ein merkwürdiges Kofferwort, in dem das Bleigewicht vieler Nebenbedeutungen mittransportiert wurde. Und es dauerte nicht lange, bis Marat und dann später Barbeuf die Mehrdeutigkeit dieses Ausdrucks Volk und dritter Stand entdeckten. Denn sie haben plötzlich gemerkt, dass darin das Bürgertum und die armen Leute, um es jetzt mal unsoziologisch auszudrücken, unter einem falschen Oberbegriff zusammengefasst worden waren. Man fing dann auch relativ bald an, von einem vierten Stand zu sprechen. Der eigentliche dritte Stand bestand ungefähr aus 2 Millionen Personen. Das heißt, die Bürger, die als Citoyens auch eine Rolle spielen konnten, weil bei ihnen die Einheit von Persönlichkeit und Eigentum bereits ausgeprägt war. Es waren die Gebildeten. Es war nach der Revolution auch der herabgestufte Adel, die man dann ohne Titel angesprochen hat. Es waren alle, die über Geldeinkommen verfügten. Die Geldwirtschaft als Ganze war immer noch nicht so weit ausgeprägt.
Und Herr Soterheck, aber es gab auch Leute, die blieben weiterhin ausgespart aus dieser Gleichheitsprämisse.
Absolut.
Zunächst mal die Frauen und eben aber auch Leute, die sozusagen nicht westlicher Herkunft waren. Und die Frage ist schon, müssen wir uns nicht heute auch noch mal fragen lassen, ob diese Gleichheitsprämisse zumindest mit Blick auf den globalen Süden immer noch eher eine Farce ist. Ich habe das bei der Diskussion um Freiheit schon mal angesprochen, ich tue es jetzt noch mal kurz. Wenn wir zum Beispiel an die sklavenförmigen Arbeitsbedingungen im globalen Süden teilweise denken, an den Ausschluss der Bevölkerung von den eigenen Ressourcen und so weiter, müssen wir uns dann nicht eingestehen, dass wir letztendlich dieses selbstformulierte Gleichheitsgebot systematisch untergraben. Und der Soziologe Stefan Lessenich, der sagt mit diesem Blick auf das Verhältnis zwischen globalem Norden und globalem Süden, der Westen agiere nach dem Motto, was du nicht willst, was dir man tu, das fügt halt einem anderen zu. Also ein verkehrter kategorischer Imperativ. Müssen wir ihm da nicht recht geben?
Das ist ganz richtig. Also als die Revolutionäre auch das Gleichheitsargument vorgebracht haben, da war es so, als hätten sie einen großen Stein in einen Teich hineingeworfen, der das hervorruft, was ein schwerer Gegenstand unter seinen Umständen tut. Nämlich, dass er einen Ring von Wellen, die sich ausbreiten, hervorruft. Und der Stein kann zum äußersten Ring der Welle nicht sagen, hör auf, eine Welle zu schlagen, ab hier muss es wieder flach sein. Also wir kennen bei Spinoza das andere Beispiel von einem geworfenen Stein, die Notwendigkeit der Einheit von Gesetzlichkeit und Vernunft. Wenn Sie einen Stern in die Luft werfen, dann müsste der Stein, wenn er reden könnte, im Scheitelpunkt seines Wurfbogens zu sich selber sagen, jetzt will ich umkehren. Und so müsste der europäische Gleichheitsgedanke imstande sein, die Ausbreitungswellen seines ursprünglichen Wurfes dort zu begrenzen, wo die Gleichheit für ihn selber zum Verlustspiel.
Warum zum Verlustspiel?
Ja, es gab ja schon 1790 in der Französischen Revolution, immer noch in der enthusiastischen Phase, eine Erklärung, wonach die Bewohner der Kolonien ebenfalls die Bürgerrechte erhalten. Aber man hat damals immer noch zwischen Bürgern und Sklaven unterschieden. Aber immerhin, die Ausdehnung der Bürgerschaftszone war erkennbar. Und jetzt sehen aber die Europäer und die Amerikaner und alle anderen sehen, dass sie sich einem sozusagen Rückschlag ausgesetzt finden, der aus ihren eigenen Proklamationen erfolgt.
Das heißt, aber könnte man das nicht genau umgekehrt sehen, dass es gerade nicht darum geht, dieses demokratische Gleichheitsideal, diese Emphase zu begrenzen? Und zwar, ich würde das noch radikal erweitern, nicht nur, dass es nicht nur einer räumlichen Ausweitung bedarf, sondern auch einer in Richtung Zukunft. Geht es nicht heute darum, Stichwort Migration, zukünftige Subjekte in unsere Polis hineinzulassen? Geht es nicht, Stichwort Klimawandel, darum, auch so etwas wie eine intergenerationale Politik zu entwickeln? Das heißt, naturgemäß noch nicht zum Sprechen oder zum politischen Handeln fähige zukünftige Generationen auch in unser politisches Handeln zu integrieren. Also bedarf es nicht einer radikalen Ausweitung, sowohl räumlich als auch zeitlicher Natur, dieses Gleichheitsideals?
Ja, das ist richtig. Das Privileg, sich Sorgen um eine weit entfernte Zukunft machen zu können, das Privileg, den Gleichheitsgedanken so weit zu verrechtlichen, dass er auch vor Gerichten eingeklagt werden kann. Er steht heute vielleicht einer Anzahl von nicht ganz einer Milliarde Menschen zur Verfügung, sofern sie das Glück haben, in den westlichen oder westlich geprägten Verfassungsstaaten zu leben. Fast alle anderen leben draußen vor den Toren, zwar in Gesellschaften, die westlichen Verfassungen weitgehend abgeschrieben haben, in ihren Staatsgründungsdokumenten, sie aber nicht anwenden oder noch nicht anwenden können. Also wir sind, um bei diesem Bild zu bleiben, in der Wellenausbreitung des Wurfes der Französischen Revolution vielleicht jetzt so weit, dass der zweite oder der dritte Ring erreicht ist, aber er ist nicht allinklusiv. Das heißt, das Problem des privilegierten Lebens ist mit einer Gleichheitsproklamation alleine nicht aus der Welt zu schaffen. Vor allem, weil ja auch in unserem Weltkreis diese enorme Erhebung des Lebensstandards erfolgt ist, die durch die Anwendung fortgeschrittener Technologie ermöglicht worden ist und vor allem dadurch, dass wir außer der menschlichen Arbeitskraft seit etwa 150 Jahren fossile Energie in massivem Umfang einsetzen. Der Marxismus ist im Grunde genommen daran gescheitert, dass er den Faktor Arbeit in der Schaffung des modernen Reichtums dramatisch überschätzt hat. Den größten Teil der energetischen Zuwächse im modernen Lebensstandard stammt aus dem Erdaltertum in Form von Kohle, Öl und Gas.
Aber Herr Sloterdijk, muss man da nicht noch dazu rechnen, dass eben die Kräfteverhältnisse, die historisch gewachsenen Kräfteverhältnisse zwischen dem Westen und den ehemaligen Kolonien derart ungleich sind, dass es eben auch möglich ist, dem Westen, letztendlich dem globalen Süden, sozusagen Bedingungen des Handels zu diktieren letztendlich und dadurch auch einfach es möglich ist, für den Westen die Ressourcen und die Arbeitskraft des Südens auszubeuten. Also das ist ja auch etwas, was da hineinspielt und was letztendlich uns zu dieser Frage verpflichtet, sind wir nicht selbst auch ein wenig beteiligt an der Ungleichheit, an der bleibenden Ungleichheit der Menschen im Süden?
Das ist richtig. Deswegen kann man kein guter Europäer sein. Vielleicht kann man ein guter Amerikaner sein, ohne schlechtes Gewissen, aber ein guter Europäer ohne schlechtes Gewissen ist nicht denkbar. Das kann man exemplarisch etwa an der Gestalt eines wirklich großen Intellektuellen wie Jean-Paul Sartre sehen, dem es nicht an Selbstbewusstsein gefehlt hat. Und gerade weil er ein hohes Selbstbewusstsein besaß, war er zu einem moralischen Selbsthass verpflichtet. Ja? Also von Immanuel Kant her hat der Mensch den Auftrag, sich selber zu respektieren als Mitglied der Menschheit. Also ich selber kann mich miserabel fühlen, aber ich muss die Menschheit in mir selber achten. Also dieses Paradoxon führt sehr viele Menschen in Psychotherapien. Bei Sartre war es anders. Er selber hat von sich gesagt, er hat kein Über-Ich. Aber er ist dazu verpflichtet, den Bourgeois zu hassen, weil er schon als junger Mann der Bourgeoisie ewigen Hass geschworen hat. Und in dem Maß, wie er nicht leugnen kann, selber ein bourgeoiser Intellektueller zu sein, ist er zum Selbsthass verpflichtet. Und wenn ein Autor wie Franz Fanon in diesem berühmten Buch »Die Verdammten dieser Erde«, wann ist es, 1960 oder schon etwas früher, die postkoloniale Situation zur Sprache bringt, schreibt Sartre ein Vorwort dazu, in dem er mit dem politischen Mord bedenklich weitgehend kokettiert, als würde man, indem man einen Franzosen totschlägt, zugleich einen Kapitalisten und einen Kolonialherrn liquidieren. Also das erinnert an die Tonart des russischen Anarchismus und der bakuninischen Strömung. Da sagt, die Menschheit wird erst befreit sein, wenn man den letzten Aristokraten mit den Gedärmen des letzten Popen an einen Baum gehängt hat. Also Sie hören darin die Tonart der fröhlichen Mordlust die in solchen emanzipatorischen Bewegungen sehr häufig anzutreffen war.
Also das ist die Tonart des Gleichheitsexzesses, würden Sie sagen. Sie haben mal 4 Achsen von Differenz beschrieben, die ich interessant finde. Und zwar haben Sie gesagt, es gibt eine Differenz zwischen Mensch und Gott. Mhm. Es gibt eine Differenz zwischen dem Profanen und dem Heiligen. Die dritte Differenz zwischen dem Weisen oder den Weisen und der Menge. Mhm. Und die vierte Differenz zwischen den Talentierten und den Untalentierten. Und Sie haben konstatiert, dass die Spätmoderne alle 4 Differenzen eingeebnet hat. Und Sie haben das mit einem relativ großen Lamento konstatiert. Weshalb?
Sie haben recht. Ich habe versucht, daran zu erinnern, dass in der Epoche vor dem radikalen Egalitarismus die Menschheit über die augenfälligen Unterschiede, die innerhalb ihrer eigenen Reihen auftreten, anders geurteilt hat, als wir es heute tun. Also wir hatten früher Pharaonen, die als Gottmenschen gegolten haben. Wir hatten Heilige. Einer der Gründe, warum das Christentum als Matrix des Egalitarismus nicht wirklich taugt. Wir hatten die Differenz zwischen dem Weisen und dem Unweisen oder der insipiden Menge, wie man früher gesagt hat. Und wir haben den Unterschied zwischen dem Genie und den durchschnittlich begabten Personen. Diese Differenzen sind durch die Begabtesten der jeweiligen Generation eingeebnet worden. Das ist eine sehr merkwürdige Dynamik. Bei Nietzsche schon sieht man das sehr deutlich, dass er zumindest den Weisen, den Heiligen und den Gottmenschen auf Eis gelegt hat. Er schreibt ja einmal sehr schön über die Wirkung seiner Betrachtungen in Menschliches, allzu Menschliches und in der fröhlichen Wissenschaft. Er sagt, da oben erfriert der Heilige und da erfriert der Held und da erfriert der Weise. Sie werden also alle buchstäblich auf Eis gelegt. Allerdings als solche, als anthropologische Exempel aufbewahrt. Denn Nietzsche hat diese Liquidierung...
Die Frage ist doch, sollten wir sie wieder auftauen? Den Weisen.
Sollen wir sie wieder auftauen? Ja, den Weisen würde ich auch gerne wieder auftauen. Ich habe auch in meinen jungen Jahren auf meiner Indienreise den Versuch gemacht, so eine oder mehrere Weise zu treffen, die gar nie erst eingefroren worden waren. Also dieses merkwürdige Wundertier eines lebenden Philosophen zu sehen. Normalerweise unter europäischen Bedingungen ist das Adjektiv lebend. Weil einem angewendet auf einen Philosophen eigentlich höchst unpassend. Nicht? Denn was lebt, hat keinen Anspruch auf philosophiegeschichtliche Einträge.
Darf ich ganz kurz einmal mit Platon noch nachhaken und dann lasse ich Sie erstmal in Ruhe. Also Platon hat ja in der Politeia noch einen Philosophenkönig vorgeschlagen als die beste Regierungsform. Mhm. Er hat also der Philosophie sozusagen einen Vorrang vor der Demokratie eingeräumt. Dann kam die Moderne und mit der Moderne die Wende und jetzt gibt es sozusagen einen Vorrang der Demokratie vor der Philosophie, vor den Weisen. War das falsch?
Nein, es war insofern richtig. Das hat übrigens schon Aristoteles auch verstanden, weil nur dann wären die Philosophen die besseren Herrscher, wenn die Ausübung von Politik eine exakte Wissenschaft wäre. Sie ist aber eine Kunst des Wahrscheinlichen. Ja. Das hat Aristoteles bereits ja gegen Plato eingewendet. Und im Bereich des Wahrscheinlichen sind, wenn nicht alle, doch die meisten zu einer gewissen Expertise fähig, weil es ja kein Studium voraussetzt, anwesende Gefahren zu beurteilen.
Aber heute also haben wir die Experten.
Ja, mir nützt ein Experte von der Wildlife-Organisation nichts, wenn vor mir ein Tiger steht. Ja. Dann bin ich sozusagen der einzige Tiger-Experte, auf dessen Urteil ich etwas geben sollte. So wie wenn man irgendwelche Hooligans oder politisierende Hooligans trifft, jeweils der Begegnende der einzige Experte für Radikalismusmanagement sein kann. Man kann bestimmte Dinge nicht delegieren, denn bis man einen solchen Fall auf den Schreibtisch eines Philosophenkönigs bringt, haben Idioten möglicherweise die Macht übernommen.
Vielleicht sollten, hilft das was, also Stichwort Wundertiere, Weise, Gurus, ich weiß nicht, auf der einen Seite und Gleichheitsdenken oder Einebung der Differenzen auf der anderen Seite. Vielleicht hilft es, diese noch individuellen Fragen, das auf eine gesellschaftliche oder politische Ebene zu bringen oder auf die Frage nach dem Volk oder unterschiedlichen Völker, also Stichwort Einebung von Differenzen. Ich denke dabei an ein vielbeachtetes Interview von Ihnen, das Sie im Zusammenhang der Entscheidung von Angela Merkel im Sommer 2015 gegeben haben und Ihre Entscheidung, syrische Bürgerkriegsflüchtlinge einreisen zu lassen. Sie haben da gesagt, ich zitiere, es gibt keine moralische Pflicht zur Selbstzerstörung und die deutsche Regierung hat sich einem Akt des Souveränitätsverzichts der Überrollung preisgegeben. In diesen Aussagen schwingt ja, oder zumindest wurde es so verstanden, die Idee mit, dass es unterschiedliche Kulturkreise gibt, den westlichen, den islamischen, und die sind nicht miteinander vereinbar, die sind also nicht wirklich gleich. Aber ist kulturelle Identität nicht viel fluider? Ist nicht gerade Vermischung der Stoff, aus dem Kulturen gemacht sind? Also um Sie ein bisschen herauszufordern, sind Sie nicht als Philosoph manchmal viel progressiver oder linker? Ich denke an das, was Sie in der Sphären-Trilogie schreiben, wo Sie ganz sozusagen gegen völkische Essentialisten, ich paraphrasiere hier, polemisieren und von der ursprünglichen Zusammenwürfelung verschiedener Stämme schreiben. Auf der einen Seite, aber in Ihren politischen Kommentaren scheint dann ganz ein anderer Ton vorzuherrschen.
Das hat mit diesem Tigerproblem zu tun, nicht?
Bin ich gespannt.
Wir müssen... In Bezug auf real anwesende Probleme kann man nicht immer sagen, von der hohen Warte eines in Jahrhunderten denkenden Evolutionsgedankens her urteilen, sondern muss konkrete Entscheidungen treffen. Politik ist eben keine exakte Wissenschaft und es ist keine angewandte Mathematik, sondern es hat eher mit einem Brettspiel zu tun, in dem es richtige und falsche Züge gibt und die man nicht bis ins Unendliche vorausdenken kann. Ich habe auch immer gesagt, in dieser Situation hat Angela Merkel vermutlich das Richtige getan, weil sie in einem humanen Engpass sich dafür entschieden hat, die Grenze zu öffnen. Ihr Fehler begann aus meiner Sicht eben damit, dass sie sich hinter ein falsches Prinzip verschanzt hat, das sie nicht ausgesprochen hat. In der gegebenen Situation hätte sie das Gespenst des hässlichen Deutschen auf der Weltbühne in einer unerträglichen Weise auferstehen lassen, wenn sie die menschliche Härte besessen hätte, 800.000 Menschen an der Grenze abzuweisen. Das wäre schlechterdings eine symbolpolitische Katastrophe geworden, um von der humanitären Katastrophe nicht zu schweigen. Denn die Österreicher und alle anderen Durchzugsländer hatten ja bereits auf das Nachgeben der Deutschen spekuliert. Putin hat mit der Bombardierung Syriens just in time begonnen, um dem Westen zu zeigen, wie man ihn auch unter Verlegenheit setzen kann. Also das war alles ein sehr großes Spiel. Und
aber lassen Sie mich dann nochmal, wenn ich Sie da unterbreche, also wenn wir jetzt da Ursachenforschung machen, dann können wir auch die deutsche Mitschuld am Klimawandel ins Spiel bringen, der für den syrischen Bürgerkrieg möglicherweise mitursächlich wäre und so weiter. Also kommen wir sozusagen möglicherweise nicht weiter. Auch ob von einer Grenzöffnung wirklich zu sprechen ist, bin ich mir nicht so sicher. Ich probiere es nochmal wirklich mit der Frage, gibt es bei Ihnen nicht eine Differenz zwischen einem philosophischen Denken über Gleichheit und dem politiktheoretischen oder politischen Einlassungen? Das hat mich jetzt überrascht, dass Sie sagen, als Philosoph darf man nicht immer vom hohen Ross argumentieren. Gerade Sie, der sich ja oft, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber als unzeitgemäßer Denker auch stilisiert, dass Sie dann gerade sozusagen den Gegenmove machen und sagen, man darf nicht sozusagen zu unzeitgemäß sein, sondern muss sich ganz konkret so realpolitisch äußern. Wäre es nicht genau umgekehrt, die Aufgabe, die philosophische Perspektive noch zuzuspitzen?
Aber wissen Sie, die Meinung des Philosophen ist ja in der gesamten liberalen Presse inkarniert. Also dieser organisierte Unrealismus ist so solide institutionalisiert, dass man sich um dessen Zukunft keine Gedanken machen muss. Aber in einer konkreten Situation ist ja auch ein Philosoph ist ein Bürger. Ich kann nicht anlässlich jedes Ereignisses immer nur als Wissenschaftler oder als Theoretiker sprechen. Ich selber deute die Rolle des Public Intellectuals nicht in dem Sinne, wie manche Kollegen das tun, dass sie sich selber für prominent halten und daher ihre Prominenz in die Waagschale einer bestimmten politischen Sache legen, sondern ich sehe meine Aufgabe mehr darin, so etwas wie ein Wachheitserzeuger zu fungieren und Problembewusstsein zu erweitern. Und das schließt aber mein Recht ein, auch Urteile in meiner Eigenschaft als Staatsbürger zu äußern. Und als solcher bin ich konservativer als in meiner Rolle als Philosoph. Und ich habe das Recht, Angela Merkel zu kritisieren, dass sie nach dieser außerordentlichen Situation des Herbstes 15 nicht klar gemacht hat, dass es sich hier um eine Ausnahmesituation gehandelt hat von unwiederholbarem Charakter. Sie hat sich jahrelang geweigert, den Begriff der Obergrenze zu benutzen, nicht wahr? Dann hat man im Koalitionsvertrag eine Obergrenze von 220.000 Einwanderern für die Bundesrepublik festgelegt. Gekommen sind in der Tat nur 100.000. Sie können aber sich anhand aktueller Literatur davon überzeugen, dass die Bundesrepublik Deutschland jetzt nach den USA das zweitoffenste Einwanderungsland der Welt geworden ist. Und dies in gewisser Weise sozusagen am Consensus Omnium vorbei. Also es ist zum großen Teil eine undiskutierte Form der Öffnung hier geschehen. Wir hatten 4 Wochen Willkommenskultur. Das war, wenn Sie wollen, die einzige Episode politischer oder moralischer Schönheit in der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert. Das sollte man nicht ganz auslöschen. Aber Politik ist keine Kategorie, in der ästhetische Urteile allzu viel Gewicht erlangen dürfen. Und daher nehme ich für mich auch das Recht in Anspruch, konservative Elemente mit liberalen und linken Grundmotiven zu verbinden. Denn die posthume Wirksamkeit spricht für den abstrakten Universalismus. Aber solange man am Leben ist, muss man in Tagen, in Wochen, in Jahren, wenn es hochkommt, in Jahrzehnten denken und dafür auch verantwortbare Äußerungen zum Besten geben.
Natürlich darf man das, gar keine Frage. Auch wenn die Schönheit in diesem Fall ja eine moralische Schönheit ist und damit keine unbedingt ästhetische, sondern eher eine moralische Kategorie. Aber kommen wir nochmal auf die Idioten zu sprechen. Und zwar, Rousseau hat ja mal angesichts der Tatsache, dass in der Politik eben immer wieder ziemlich vieles schief geht und dass es eben nicht die perfekte politische Ordnung gibt, einmal geschrieben, man müsste Götter haben, um den Menschen Gesetze zu geben. Und die gibt es ja durchaus, diese Menschen, die sich für Götter halten. Das sind zwar keine Götter, aber sie halten sich für Götter oder auch für Jesus. Das interessiert sie auch. Was machen wir mit denen? Also sind die nicht vielleicht auch ein Teil des großen Problems? Denken wir an Bolsonaro, denken wir an Trump, denken wir an Duterte.
Also Sie haben recht, die politische Sphäre ist ein Spielfeld, auf der der Mensch als möglicher Akteur seiner eigenen psychopathologischen Dispositionen sichtbar wird. Je politischer, desto sichtbarer und je sichtbarer, desto wahrscheinlicher nahe an einem psychopathischen Abgrund. Das ist seit der Antike bewiesen. Schon die römischen Geschichtsschreiber haben vom Furor Caesarum gesprochen, also von dem Cäsarenwahn, der bei Menschen auftritt, denen kein gebührender Widerstand aus dem Realen mehr entgegengesetzt wird. Caligula hat einmal den Versuch bekannt gegeben, er wolle sein Lieblingspferd zum Senator erklären. Und er hat ihm einen Stall gebaut, in dem unter goldenen römischen Bögen Goldwasser aus einer goldenen Tränke gespendet wurde. Also von da aus läuft ein fast gerader Weg zu der Badewanne von Donald Trump und seinen goldenen Wasserhähnen. Aber wenn Sie mal die Badewanne von Adolf Hitler gesehen haben, dann staunen Sie, wie wenig Cäsaren waren bei ihm in seiner Privatsphäre anzutreffen. Es gibt dieses berühmte Foto von einer amerikanischen Reporterin, die nackt in seiner Wanne sitzt und den Fotografen anlächelt. Was übrigens dafür spricht, dass hier ganz verschiedene Formen von Psychopathologie vorgelegen haben. Mir scheint, man muss die ganze Politik auch in Ausdrücken der Psychopolitik reformulieren und feststellen, dass die Demokratie von zwei Seiten her ständig bedroht wird. Auf der einen Seite von den Depressionen und auf der anderen Seite von den Manien, wobei man zugeben muss, dass die Manien sehr viel gefährlicher sind als die Depressionen.
Genau. Die Depressionen, ein Beispiel dafür?
Die Depressionen drücken sich darin aus, dass bei der letzten Wahl des französischen Präsidenten 51% der Wahlberechtigten nicht in die Kabinen kamen. Die drückt sich auch darin aus, dass in den USA die Wahlbeteiligung bei Kongresswahlen und auch bei Präsidentschaftswahlen selten über 45% liegt. Weswegen eigentlich Gore Vidal seinerzeit mit seiner politischen Satire durchaus recht hat. Also sagte er, erklärt sich jetzt zum Präsidenten der eigentlichen amerikanischen Mehrheit, nämlich der Nichtwähler. Also die Depression ist eine Weltmacht. Ohne die wäre zum Beispiel ja auch Russland in seiner jetzigen Verfassung nicht vorstellbar, weil sich ja dort eine immer noch so parafeudale Unterwerfungskultur vererbt hat, die aus der zaristischen Zeit stammt, die in der Sowjetperiode durch ein phobokratisches Kontinuum verlängert worden ist und die jetzt auch dafür sorgt, dass der größte Teil der Bevölkerung eingeschwenkt ist auf das, was Timothy Snyder die Politik der Ewigkeit nennt. Das heißt, eine politische Einstellung, die auf der Annahme beruht, dass es vergeblich sei, in diesem Leben auf Verbesserungen zu warten. Während Demokratie grundlegend das Zeitgefühl der Verbesserung braucht. Ja, deswegen wählen wir ja auch alle 4 Jahre, weil wir alle 4 Jahre testen wollen, ob die amtierende Regierung dieses Verbesserungsversprechen hält oder nicht hält. Ja. Und ohne das Zeitgefühl des Meliorismus, das Zeitgefühl der langsamen, aber stetigen Verbesserung und der immer wiederholten Tests darauf, hat ja Demokratie keinen Sinn. Ansonsten entstehen nur noch akklimatorische Demokratien wie in Russland oder in der Türkei und in zahllosen anderen Ländern, wo Zustimmungsquoten von 80% und mehr möglich sind.
Wenn Sie jetzt von politischen Cäsaren oder sowjetischen, russischen Cäsaren, wenn wir da weiterdenken, es gibt ja auch ein ökonomisches Cäsarentum oder heute so etwas wie ein technologisches Cäsarentum möglicherweise. Gibt es nicht heute eine Bedrohung, auch eine Bedrohung der Gleichheit auf technologischer Ebene, wenn ich an bestimmte Silicon Valley Cäsaren denke, die mit einem ganz riesigen technologischen, aber auch finanziellen sozusagen Vorsprung ausgezeichnet, die schon vorhandenen oder bestehenden Ungleichheiten in der Gesellschaft noch einmal extrem zu vergrößern drohen. Wenn wir angesichts einer Verbindung von Biotechnologie und Informationstechnologie, die sich ja heute abzeichnet, die gibt ja auch ganz andere Möglichkeiten, die, wie gesagt, die Ungleichheit zwischen Menschen zu perpetuieren und zu verewigen letztlich.
Ja. Also mir scheint, dass die Ungleichheit, die ererbte Ungleichheit, ohne die schon eine Matrix für ausreichende Spannungen abgibt, die muss nicht noch künstlich gesteigert werden.
Abgesehen davon, müsste nicht, aber sie wird möglicherweise.
Ja, es wird auf dieses hinauslaufen. Aber ich sehe da eine, früher hätte man das eine Dialektik genannt, heute sagt man einfach eher eine Ironie. Stellen Sie sich mal vor, die Mehrheit der Menschen wird 140 oder 150 Jahre alt. Also die Lebenserwartung steigt bis dahin. Was passiert? Die Menschen werden spätestens vom 50., 60. Lebensjahr an unerträglich für sich selbst, nervös, geradezu neurotisch, weil sie sich jetzt vor Unfällen, vor Infektionen, vor vor jeder Nichtigkeit fürchten müssen, dass ihnen ihr Guthaben an 100 Jahren Leben mit einem Mal abgehoben wird. Ja. Also sie müssen spätestens ab 80 in einem biologischen Hochsicherheitstrakt leben, um sich vor irgendwelchen Gefährdungen zu schützen. Und ich glaube, es wird eine Situation kommen, wo diese Alten sich nach der guten alten Sterblichkeit und der rechtzeitigen Sterblichkeit zurücksehnen werden. Lass mal ein paar zerknitterte Kalifornier in ihrer falschen Unsterblichkeit dort herumlaufen. Ja. Ich glaube, die ersten Fotografien von 150-Jährigen würden weltweites Entsetzen hervorrufen. Vielleicht auch gerade deswegen, weil die immer noch jung aussehen. Denn das ist ein Angriff auf die Menschenwürde, wenn die Hälfte des menschlichen Lebens ins Greisenalter verlegt wird.
Aber Herr Sutter, es gibt noch zusätzlich noch eine andere interessante Dimension in Bezug auf diese biotechnologischen Fortschritte. Und zwar, man könnte sich ja auch vorstellen, dass zum Beispiel manche Menschen ausgestattet werden mit einem absoluten Gedächtnis. Die werden also biotechnologisch hochgerüstet und andere nicht. Diese Art von Hochrüstung und von Wettkampf vielleicht, zwischen sehr ungleichem Wettkampf zwischen Hochgerüsteten und Nicht-Hochgerüsteten, die würde ja die ganzen Regeln im Menschenpark sozusagen radikal zuspitzen. Ist das ein Szenario, vor dem wir uns sorgen sollten?
Ja, wir sollten uns darum rechtzeitig kümmern, würde ich sagen. Das war ja auch meine These in diesem damals aufsehenerregenden Aufsatz, weil ich als einer der ersten darauf hingewiesen habe, dass sich da neue Möglichkeiten der Selbstoptimierung auftun. Ich habe damals im Vertrauen auf die Fremdworttoleranz des deutschen Feuilletons so einen Ausdruck wie Anthropotechnik benutzt, habe aber gemerkt, dass der deutsche Soziologe nach dieser Seite hin nicht wirklich belastbar ist. Wenn Sie in einen französischen Supermarkt gehen und für Ihren Hund etwas einkaufen, da steht drauf die Firma, die es hergestellt hat, und darunter steht Produit Caninotechnik. Ja. Da habe ich mir gesagt, was dem Hund recht ist, ist dem Herrn billig. Aber das ist offenbar, trifft man da auf eine terminologische Sensibilität. Aber Tatsache ist, dass sich seit ein paar tausend Jahren die Schere der Ungleichheit unter den Menschen außerordentlich weit geöffnet hat. Rousseau hat dies versucht zu erklären durch die Entstehung des Privateigentums. Ja, dieser berühmte Satz, der Mensch, der als erster einen Zaun um sein Grundstück zog und dabei die Worte sprach, ceci est à moi, das gehört mir, und der irgendwelche Schwachköpfe fand, die bereit waren, es zu glauben. Dieser Mensch ist der Gründer der bürgerlichen Gesellschaft. Das ist eine hochgradig einseitige Erklärung der Ungleichheit zwischen den Menschen. Ich glaube eher, dass die Ungleichheit unter den Menschen dann angefangen hat, als Menschen, die ja bis dahin als Jäger und Sammler existiert haben, auf den Gedanken kamen, das war übrigens schon in der Ackerbauzeit, als Menschen auf den Gedanken kamen, andere Menschen als Jagdwild zu betrachten, als der Mensch selber unter den jagdbaren Objekten auftauchte, da hat sich die Schere zwischen den Jägern und den Gejagten geöffnet. Das ist aus meiner Sicht, die nicht mit der Rousseauischen übereinstimmt, der eigentliche Anfang der Ungleichheit unter den Menschen, weil die Gejagten werden zu Sklaven, sie werden im Feldbau in der Regel eingesetzt oder bei der Anlage von Bewässerungskanälen für größere Städte oder Siedlungen. Und wir haben seit 5000 Jahren auf der Erde die Institution der Sklaverei, wurde zwar offiziell abgeschafft in den letzten 200 Jahren, existiert aber nach wie vor. Es gibt einen amerikanischen Philanthropen, der einen jährlichen Global Slavery Index veröffentlicht, wonach in diesem Augenblick etwa 45 Millionen Menschen auf der Erde nach wie vor effektiv versklavt sind. Also in dem Sinne, dass sie Zwangsarbeit leisten und nie in die Situation kommen, irgendein Menschenrecht für sich in Anspruch nehmen zu können. Also das, was Hannah Arendt die Freiheit, frei zu sein nennt, tritt für diese Menschen nicht ein. Das ist ein anthropologischer Skandal.
Und natürlich auch ein Skandal der Moderne. ein Skandal des Selbstverständnisses der Modernen.
Es ist ein Stachel im Fleisch für all diejenigen, die von den Entwicklungen, den positiven Entwicklungen der Modernisierung Vorteil gezogen haben und die ihre Mitmenschen weiterhin im Unglück wissen. Aber das ist eine Situation, die mindestens seit 2.000 bis 3.000 Jahren von den großen Geistern reflektiert worden ist. Deswegen wird von da an etwa in der indischen Welt sozusagen die Ausweitung des Mitgefühls, ja, als die allererste menschliche Aufgabe angesehen. Und in der jüdischen Tradition tritt diese seltsame Episode auf, die wir in dem Gleichnis von dem barmherzigen Samariter erfahren, wo die Nächstenliebe erläutert wird, als eine Form der ersten Hilfe. Ja, das war jetzt ein etwas prosaischer Ausdruck, Jesus als den Erfinder der ersten Hilfe zu beschreiben. Aber das Samaritergleichnis hat genau diese Tendenz. Denn wenn der am Straßengraben liegt und in seinem Elend keine Hilfe findet, dann sollte unter den vielen Passanten einer sein, der stehen bleibt und das Nötige tut. Übrigens hat der ADAC vor kurzem einen Test durchgeführt, der für den Fortschritt der Humanität auf deutschen Straßen zeugt. Sie haben einen Unfall simuliert und einen Verletzten in den Straßengraben gelegt, sodass man, wenn man um die Kurve kam, ihn gut sehen konnte. Und die gute Nachricht ist, einer von sieben blieb stehen.
Herr Sotterdijk, von den großen Geistern zum ADAC, vielleicht noch mal kurz zurück zu den großen Geistern. Zum Abschluss eine persönliche Frage an Sie. Sie haben mal Jean-Paul zustimmend zitiert, wonach Bücher so etwas wie dickere Briefe an Freunde sind. Weil das Thema ja heute Gleichheit war, die Frage ist, wer sind denn Ihre Freunde, die Sie adressieren, wo oder wann leben die? Und bitte um eine ganz ehrliche Antwort, mit wem reden Sie von gleich auf gleich? Mit wem zahlt es sich für Sie auszureden? Außer natürlich mit uns beiden heute, aber... Wer sind Ihre Gesprächspartner auf gleicher Höhe?
Ja, ich wende mich gerne an Leute, die Freude daran haben, klug zu sein. Und das merkt man immer dann, wenn man jemanden trifft, von dem man etwas lernen kann. Ja, oder bei dem man Lust hat, ihm eine Idee zu klauen. Also es ist... Ich würde also gerne ein bisschen mehr bestohlen werden. Wenn ich mal eingeladen werde, auf einem Managerkongress zu sprechen oder bei Juristen oder Unternehmensberatern, die ja alle glauben, dass sie unter dem Zwang stehen, kreativ zu sein. Und das ist ja ein Fluch, der über sehr vielen Leben schwebt. Da nehme ich dann manchmal Zuflucht zu folgender Auskunft, dass Intelligenz etwas ist, was im ungeschützten Verkehr mit der Intelligenz anderer Menschen entsteht.
Herzlichen Dank. Peter Sloterdijk, für diese umfassende und umsichtige Diskussion zur Gleichheit. Und das war Teil 2 unserer dreiteiligen Reihe. In der nächsten Ausgabe von Seitenstreit wollen wir die offenen Enden von dieser Diskussion wieder aufnehmen und sie dann unter dem Vorzeichen der Brüderlichkeit weiter diskutieren. Was verstehen wir heute unter Brüderlichkeit, Geschwisterlichkeit, Solidarität, Fairness? Und vor allem, brauchen wir mehr oder weniger davon? Und warum? All das soll uns dann beim nächsten Mal, beim dritten und abschließenden Mal interessieren. Für heute bedanken sich am Mikrofon Simone Miller
und Armin Avanessian.
Tschüss, bis zum Teil 3.
Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.